Augenkikkeren. Die Lygnie.
Wir wünschen dir schon mal viel Spaß bei dieser neuen Folge. Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Die Augen, Chico, die lügen nie. Heute schon wieder mit Peter. Es ist mal wieder soweit.
Ausnahmsweise.
Hallo Peter, schön,
mal.
Dass du da bist. Ja. Ausnahmsweise. Heute haben wir was Spannendes vorbereitet, würde ich sagen. Und zwar, der ein oder andere mag es vielleicht schon gesehen haben. Wir haben ein Video, oder ich besser gesagt, habe ein Reaction-Video über Jeremy Fragrance hochgeladen, wo ich auf ein Interview mit ihm bei Sky, glaube ich, reagiert habe und so ein bisschen an seinem Beispiel die sexuelle 3 plakativ erklärt habe. Und heute wollen wir ein bisschen mehr in der Tiefe drauf eingehen. Wir wollen ein bisschen, ja, mehr einsteigen thematisch und noch ein bisschen darüber schwafeln, was da eigentlich so hintersteckt und warum überhaupt das so ein plakativer Fall ist und wieso es auch so lustig ist, auf sowas zu reagieren. Weil natürlich jetzt nicht jeder Mensch so ein Extrembeispiel ist, aber da kommen wir auch gleich nochmal zu. Peter, wie geht's dir an diesem wunderschönen Tag?
Ach, mein Freund und Kupferstecher, mir geht's hervorragend. Und ich brenne darauf, Jeremias Fraganzas jetzt hier zu analysieren.
Das freut mich ja so zu hören, das glaubst du gar nicht, weil ich hatte Spaß bei der Reaction tatsächlich.
Ich hatte Spaß beim Schauen. Also, ich kenne den ja. Ich weiß, du bist ja in dieser ganzen Bubble. Ja, also, ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr irgendeine Person kennt, wo man so denkt, ja, kennt jeder. David kennt die safe nicht. Also, das ist nicht so.
Ja, nicht immer.
Da kam so. Ja, ein Dennis Schröder, ich bin jetzt nicht so in der Basketball-Bubble drin.
Ja, habe ich mich auch.
Also in der Sport-Bubble allgemein, also ausnahmslos, du kannst, keine Ahnung, in die Typisierungsgruppe bei uns in Telegram kannst du Obama reinschicken und der so, weißt du, das ist auch ein Basketballspieler.
Ja, das ist jetzt aber mal übertrieben, also den kenne ich ja. Es gibt so spezielle Bubbles, wo ich mich ja schon auskenne, aber es sind halt sehr spezielle Bubbles, sagen wir es mal so. Ich bin der Einzige, der immer, wenn da was reinkommt in die Telegram-Gruppe, von irgendeinem Philosophen oder so, ich bin der Einzige, der das kennt. Von irgendwie Philosophen aus dem 16. Jahrhundert oder so. Ich kenne diese ganzen Schwarz-Weiß-Bilder.
Von denen gibt es auch richtig geile Bilder, ne?
Na, nee, aber es gibt von denen ja trotzdem Büsten oder Statuen oder Gemälde und naja, Anfang 19. bis 20. Jahrhundert gibt es ja auch dann schon so langsam die ersten Schwarz-Weiß-Fotografien, ne? Das ist ja schon so. Deswegen, da bin ich immer der Einzige, der es kennt. Deswegen, man darf es nicht eindimensional betrachten und mich hier als ein Laien in Sachen gesellschaftliches Verständnis darstellen, Peter, weil das hat ja noch ein bisschen mehr Tiefe.
Ja, aber wenn wir uns den Prozentsatz anschauen, der Relevanz dieser Leute im gängigen Austausch,
also,
dann...
das ist ja wohl wirklich jetzt...
Dann würde ich die Relevanz dieser Leute... prozentual, nicht daran gemessen, was die für den Wert haben, sondern von der Erwähnung. Dann ist das schon eine Randgruppierung aus meiner Sicht.
Ja, es ist eine eigene Bubble, da hast du recht, da muss man erstmal drinstecken. Aber ich verstehe halt bis heute auch nicht, warum Menschen sich so für Sportler begeistern. Ich kann es nicht wirklich nachvollziehen, weil die machen Sport, weißt du? Das ist halt, ja, ist cool, aber das hat also nichts Tieferes, weißt du?
Naja, Sport machen halt relativ viele Menschen. Ich weiß, du kennst das nicht so, aber so, es spielen halt Millionen von Menschen zum Beispiel Fußball oder irgendeine andere Sportart. Und wie Jeremy Fragrance schon sagte, the number one, der Beste zu sein. Ne? Das ist es. So, und egal, in was du machst, wenn es extrem viele Leute machen und du in dieser ganzen Blase halt einfach der Krasseste bist, dann bist du krass. Ne? Leute feiern auch einen Magnus Carlsen, heißt er, glaube ich. Den Schachspieler.
Der Schachprofi.
Genau. Einfach so, Schach ist ja jetzt viel weniger populär, aber weil er der Krasseste ist, kennt man ihn.
Da hast du recht.
Und wenn du halt einfach eine Sportart hast, die so flächendeckend dominant ist, was das Interesse anbelangt, dann holst du halt einfach mehr Leute ab. Also ich kann dir sagen, damals bei mir im Sportgymnasium, wir waren ja Fußballer, Handballer, Kanuten, Schwimmer, Leichtathleten und so weiter und so fort. Und rein von der in ihrer Sportart bemessen. Ne? Die Fußballer, die haben Regionalliga gespielt. Das war das zweithöchste in der Jugend. Da gab es noch Bundesliga, aber wir waren so Regionalliga. Ne? Sind da immer aufgestiegen, aber naja. So, dann gab es Handballer, die beim SM erste Liga gespielt und so weiter und so fort. Dann gab es unsere Leichtathleten, unsere Ruderer, unsere Schwimmer. Da saßen Leute bei dir in der Klasse, in der 10., 11., 12., die sind halt mal 3 Wochen weg gewesen, weil die Weltmeisterschaften haben und kamen als Weltmeister wieder oder sowas.
Oh, krass.
Und das waren die Opfer.
Die Opfer?
Ja. Also nicht die Opfer-Opfer, also so Mobbing-Opfer, aber das waren die sozial weniger anerkannten als die Fußballer, obwohl die in ihrer Referenzgruppe eigentlich am wenigsten hoch gespielt haben.
Ach, krass. Einfach nur, weil es Fußball ist und die Leute dafür brennen.
Ja, einfach, weil Schwimmen keine Sau juckt. Ja. Ja, ich finde das super unfair, also es ist eigentlich super unfair, weil ihr müsst euch vorstellen, ein Schwimmer muss unfassbar viel arbeiten, um natürlich dahin zu kommen, oder ein Kanut oder ein Ruderer. Also ja, der Effort, den du reingibst, die Passion, ist genau die gleiche, vielleicht sogar mehr. Ne?
Aber juckt leider keinen.
Richtig. Das ist auch der Grund, warum Frauenfußballerinnen schlechter bezahlt werden und das auch zu Recht so ist, weil es geht ja um Relevanz und nicht um Gleichberechtigung. Das ist absoluter Schwachsinn, diese Debatte.
Ja, ich kenne mich gar nicht so richtig aus, aber.
Wenn halt also keiner Frauenfußball guckt, weißt du, dann rechtfertigt es ja auch nicht diese Gehälter.
Ich wollte gerade sagen, ich kenne wenige, wo ich immer höre, ja, ich gucke mir ein Frauenfußballspiel an, aber ich kenne halt, also jeder Zweite guckt sich ja irgendein Männerfußballspiel an. Also rein von der Relevanz hast du da schon recht mit.
Das ist ja Markt, das ist ja ein Business. So, und im Endeffekt geht es um Angebot und Nachfrage. So, wenn jetzt Mike Tyson gegen Jake Paul kämpft, dann interessiert das einfach jeden. So, und dann kriegen die halt einen Haufen Kohle dafür.
Mike Tyson ist ein Boxer, ne? Ja. Ja, ich weiß, das ist ein Boxer.
Das war aber auch eine Steilvorlage mit kämpft, ne? Also, was hättest du jetzt sonst gesagt? Ja, das ist ein Schachspieler, oder? Die kämpfen.
Du kannst gegeneinander. Ja, nee, es gibt ja ganz unterschiedliche Arten von Kampf. Du kannst auch Fechten als Kampf haben, zum Beispiel.
Ja klar, weil Fechten interessiert auch jeden. Na klar.
Also
rein kontextbezogen war das jetzt wirklich einfach. Also wenn du gar keine Ahnung gehabt hättest, hättest du trotzdem Boxen gesagt. Ist das Wahrscheinlichste.
MMA hätte ich auch sagen können.
Das wäre das Zweitwahrscheinlichste gewesen.
Ja, oder Karate oder Judo. Oder
jetzt wird's wieder absolut wild.
Ja, also das Einzige, also ich habe mir noch nie wirklich einen Kampfsport angeguckt, aber ich habe mir mal auf YouTube ein paar Fechtvideos angeguckt oder auch Fechtwettkämpfe.
Das ist ja schön.
Und die fand ich sehr interessant.
David, wenn wir jetzt von der breiten Masse sprechen, dann kannst du immer davon ausgehen, dass was du machst, ist auf jeden Fall genau das Gegenteil.
Ne? Ach Peter.
Aber gut, jetzt haben wir schon hier 7 Minuten uns verrannt. Lass uns mal auf Jeremy Fragrance eingehen. Was ich ja immer, oder du hast ja schon einige Sachen im Video gesagt. Ne? Wir gehen ja davon aus, dass der durchschnittliche Podcast-Zuhörer sowieso die YouTube-Videos guckt und dann vielleicht noch einen Podcast. So, das ist ja so unsere Tendenz, würden wir sagen. Von daher, wir müssen jetzt nicht überall nochmal ins Detail gehen. Wir können uns ja vielleicht mehr darüber unterhalten, wie das so mit sexuellen Dreiern im Allgemeinen ist und wie plakativ der das verkörpert hat und wie man vielleicht selber dann damit umgeht. Weil ich habe zum Beispiel extrem die Erfahrung gemacht, wenn ich das Wissen um diese tiefen psychologischen Strukturen habe, dann rückt das natürlich alles in ein relativiertes Licht.
Ne? Das stimmt. Und ich kann mir auch vorstellen, übrigens, das habe ich auch, glaube ich, während des Videos kurz erwähnt, ich kann mir vorstellen, dass so ein Jeremy Fragrance sehr viele Menschen auch negativ triggert, weil die sich halt denken, was ist das für ein Typ? Warum ist der so angeberisch? Und weil ich aber weiß, was dahinter steckt, finde ich es gar nicht schlimm, sondern eher amüsant, aber auf eine gute Art und Weise, weißt du?
Ja, was heißt auf eine gute Art und Weise? Also ich habe das zum Beispiel, wenn eine sexuelle Drei extrem unbewusst und negativ das auslebt, ne? Ich finde das auch lustig. Aber ich denke mir auch so, boah, was für ein Larry.
Ja, verstehe ich. Aber auf der anderen Seite musst du ja auch sehen, häufig ist es ja so, dass die sehr unbewusst sind und sich dessen oder ihrer eigenen Fixierung im Enneagramm gar nicht bewusst sind, dass diese Menschen automatisch, weil sie eben ein, ich sag mal, ungezügelteres Ego haben, auch stärker vorankommen im Leben, was aber nicht dazu führt, dass sie glücklicher werden. Und das ist ja so ein bisschen diese Diskrepanz, wo dann alle immer sagen, ja, nur weil du reich bist, heißt das nicht, dass du glücklich bist und die Reichen sind alle so unglücklich. Das liegt nur daran, weil die Reichen auch oftmals unbewusst sind. Wären die bewusst, dann können die auch glücklich sein, wenn die reich sind. Safe. Man darf das ja nicht koppeln dann an den Reichtum an sich, dass das dann Unglück bedeutet, aber viele machen es leider unterbewusst. Ne?
Ja, und du musst ja sagen, wenn du theoretisch auf materieller Ebene alles Mögliche hast, dann ist der Kontrast ja auch noch viel stärker. Dann wird dir erstmal, dann dämmert es dir viel mehr, was in dir emotional alles beschissen läuft. Ne?
Ja, und weil sich das dann auch über Jahre oder Jahrzehnte häufig angehäuft hat, dann ist das nicht mehr so leicht, das zu verkraften oder zu bearbeiten. Ne? Aber bei ihm zum Beispiel fand ich sehr interessant, dass er in diesem ganzen Interview, ich habe es ja am Anfang kurz, glaube ich, erwähnt gehabt, ich habe mir, also die Leute denken ja immer, ich setze mich da hin und gucke mir das Interview vorher 5-mal an, bevor ich darauf reagiere, dass ich alle Stellen abpassen kann und alles predikten kann. Aber das mache ich ja nicht, wie viele, die hier auch diesen Podcast hören, sicherlich wissen. Und das Interessante ist, dass als ich mir das Video angeschaut habe, der hat ja direkt in den ersten Sekunden so ein bisschen sein Ding da gemacht und seine Show gemacht.
Der komplett.
Und das Interessante war, dass er wirklich, ich habe dann einmal gesagt, dass er einmal Name-Dropping gemacht hat, dachte, dann hab ich das halt beschrieben, wie das so ist bei einer sexuellen Reihe. Ich hätte nicht gedacht, dass er das wirklich in jedem dritten Satz irgendwie macht und dann irgendwelche berühmten Leute zitiert oder sagt, dass er die kennt oder dass er bei denen im Haus war. Das fand ich so faszinierend, wie das durchgezogen hat.
Weißt du, wie alt das Video war? Hast du es geguckt?
Ich glaube, ungefähr ein Jahr stand da unten bei YouTube.
Echt? Krass. Weil ich hätte jetzt gedacht, okay, wenn der vielleicht noch nicht so super comfortable ist in dieser Interviewsituation, dann tendieren Dreier.
Verstehe.
Weißt du, wenn das so eins seiner ersten Fernsehauftritte gewesen wäre zum Beispiel, dann haben die oftmals die Tendenz, sich noch mehr profilieren zu müssen, weil die sich noch so beweisen müssen, weißt du?
Hast du recht. Nee, aber das war schon nachdem der eine Reality-TV-Show hatte, habe ich gehört.
Ja, wenn das jetzt vor einem Jahr war, dann war der auf jeden Fall schon extrem bekannt. Also dann...
Also ich fand das so... Also ich verstehe deinen Punkt da sehr gut. Ich beobachte aber auch, dass es solche und solche Dreier gibt. Es gibt die Dreier, die das am Anfang machen, um sich zu profilieren, weil sie so unsicher sind und dadurch aber eine Routine entsteht und alles von ihnen erwarten, dass sie weiterhin so sind. Und deswegen behalten sie genau diese Maske bei. Es gibt aber auch die Dreier, die am Anfang eben sehr in ihrem negativen Neuner-Stresspunkt sind und deswegen ein bisschen zurückhaltender sind und das dann aber auch beibehalten häufig, aber dann im Endeffekt irgendwann auch mal richtig aufblühen und alle denken sich, was ist mit denen, das hätten wir ja nicht gedacht von denen.
Ja, stimmt. Ich habe auch gerade gemerkt, das war ein bisschen zu sehr aus meiner Perspektive betrachtet, weil wenn ich jetzt öfter Kontakt mit einer sexuellen Drei habe, dann lasse ich die das quasi spüren, dass die das nicht mehr macht. Also indem ich halt so den einen oder anderen Spruch drücke, die mal blöd aussehen lasse, so weißt du, dass die halt merken, scheiße, okay, hier kann ich den Bums nicht machen, so nach dem Motto. Das ist, glaube ich, dann meine subjektive Einschätzung. Subjektive Einschätzung. Weil bei mir das die sexuellen Dreier dann eher tendenziell am Anfang machen und dann nicht mehr.
Weil sie merken, mit dir läuft es nicht so.
Ja, weil die merken, dass die dann hops genommen werden.
Ja,
dafür.
Das ist natürlich auch fies bei dir immer. Ne? Das muss man auch einfach so sagen. Es ist nicht immer schön, einen Peter neben sich zu haben im Raum.
Naja, wenn alles entspannt ist, ist es hart. Aber wenn es hart auf hart kommt, ist es einfach.
Das ist gut gesagt, stimmt. Aber lass uns doch mal ein bisschen zurückkommen zu diesem ganzen Jeremy Fragrance-Thema, weil tatsächlich ich kannte den schon. Ne? Es ist nicht so, dass ich den jetzt nicht kannte. Aber ich habe noch nie mir wirklich aktiv was von dem angeguckt. Und der Name, der ist so oft mal schon gefallen. Und es wurde mir auch oft gesagt, ich soll den nochmal analysieren. Ich glaube, ich habe den auch schon mal typisiert. Ich habe, glaube ich, schon öfter mal ein Bild von dem gesehen und musste den analysieren für unsere Kunden, weil die es irgendwie interessiert hat. Und als ich dann das Video zugeschickt bekommen habe und mir gesagt wurde, Ich soll darauf mal reagieren. Übrigens von dem Typen, der auch die Meme-Page macht auf Instagram, die ich mir empfehlen kann. Sehr, sehr gut.
Guter
Mann. Der hat mir das zugeschickt und meinte, David, du musst darauf mal reagieren. Das ist sehr interessant, auch wahrscheinlich ein Prototypfall. Und dann habe ich dann, als ich das angeguckt habe, saß ich da und ich habe mir so gedacht, das ist ja wirklich, also es gibt ja viele Dreie auf der Welt auch, ne? Aber es gibt wenige, die das so plakativ auch noch nach außen kommunizieren, so ganz ehrlich. Und dann eben wirklich diese Begrifflichkeiten wie Number One oder ich muss der Beste sein oder roter Ferrari, diese Statussymbole, wie er das so offen kommuniziert und verkörpert, weil die meisten Dreier ja eher eine Maske da haben, was das angeht. Und die Maske sollte ja aber trotzdem noch so badisch rüberkommen häufig. Bei dem ist das aber so ein bisschen abhanden gekommen, psychologisch, und der lebt einfach schamlos das aus, was er auch wirklich innerlich so denkt in seinem Ego, was ich sehr faszinierend finde, weil ich das nicht oft sehe. Ne?
Ja, aber ich glaube, das liegt daran, dass er gerade, also wenn du dir, also ich habe den immer mal so nebenbei verfolgt durch, keine Ahnung, ich habe den einen YouTuber verfolgt, dann hatten die Beef und dann hast du automatisch was von dem mitbekommen, so nach dem Motto, weißt du?
Mhm.
Und man muss halt sagen, dieses Entschuldigung, dieses Verhalten, es war ja nicht von Anfang an komplett so übertrieben exzentrisch, also es war schon immer exzentrisch, aber nicht so krass.
Ah, du meinst, weil er gemerkt hat, dass es funktioniert.
Genau, richtig. Es ist angestiegen, bis er irgendwann halt komplett durchgedreht ist und er das ganz bewusst als Mittel nutzt, ne? Und gerade wenn du als Drei, du bist ja als Herzmensch in der Regel nicht so übertrieben strukturaffin, aber als Drei noch am ehesten, würde ich sagen, weil du ja auch dann im Entspannungspunkt das Sechser-Thema hast. Und gerade wenn du merkst, okay, wenn ich das mache, dann ist das der Hebel für exponentielle Reichweite, exponentiellen Erfolg, exponentiell mehr Umsatz, dementsprechend für meine Grundmotivation, dann, also ich glaube tatsächlich, dass der ein massives Abhängigkeitsverhältnis zu dieser Art hat, dass dem die selber eigentlich stellenweise übelst auf den Sack geht, dass der aber nicht anders kann, fast schon wie eine Zwangsneurose, als immer wieder noch einen draufzusetzen, noch abgespaceder zu sein. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass wenn man das ein paar Jahre durchzieht, und das macht er ja, dass das in so einer Psychose endet, weil wenn du halt die ganze Zeit, das ist ja auch bei Schauspielern zum Beispiel, wenn die sich in eine Rolle extrem hineinversetzen, dann haben die manchmal Schwierigkeiten, aus der Rolle wieder rauszukommen. So.
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, dass es bei dem ähnlich ist. Also
gerade bei der 3, ja.
Ja, gerade, also für den nochmal so diesen, also ich glaube, wenn der irgendwann mal zur Besinnung kommt, dann wird das der übertriebene harte Cut.
Muss ja. Ich meine, er lebt ja auch in seinem, also in einem sehr starken Extrem. Und da hast du schon völlig recht, dass er dieses Abhängigkeitsverhältnis hat, liegt ja auch eben daran, dass er als Herzmensch dieses Liebesdefizit hat und er merkt, er kriegt Aufmerksamkeit, aka für ihn letztendlich dann Liebe, Anerkennung von seiner Gruppe und von den Leuten, die ihn eben sehen, indem er eben so ist, wie er ist. Und ich bin auch der Meinung, als ich das so gehört habe, klar ist das sehr offen und ehrlich kommuniziert, wie er das sagt, aber ich glaube, es ist trotzdem genau das, wo er auch sich darüber im Klaren ist, dass er diese Personenmarke ist und er das mit dem roten Ferrari und diesen ganzen Statussymbolen, dass das genau das ist, was ihn quasi erfolgreich macht auch. Und deswegen lässt er das auch so für sich spielen, einfach als Pattern, was er so nutzt.
Natürlich.
Und das finde ich aber schön zu sehen, mal zur Abwechslung, weil viele das auch eher versteckter leben, weil sie nicht die Erfahrung vielleicht machen, dass genau das für sie funktioniert.
Guck mal, am Ende des Tages ist ja ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite hat er ja sein enneagrammatisches Potenzial perfekt ausgespielt auf einer unternehmerischen Ebene.
Richtig, so. Genau.
Das hat er super erkannt, hat das perfekt genutzt. Das ist wie bei allen Sachen, wenn du zu sehr ins Extrem gehst, dann wird es halt irgendwann auf lange Sicht eine Downside geben.
Richtig.
Das ist wie eine Kontrasechs, die den ganzen Tag Verantwortung übernimmt, dadurch unternehmerisch wächst. Und wenn sie das halt ein paar Jahre durchzieht und aber nie lernt, auch mal eine Grenze zu ziehen, naja, dann kriegst du halt eine Gesundheitsschelle, so nach dem Motto. Ne?
Ja, das ist ja auch bei jedem Typen so.
Na klar, überall. Ne? Also, es ist immer, wenn es um irgendein Extrem geht, sei es jetzt ins Negative oder auch ins Positive, wird daraus irgendwann ein Fallstrick.
Ne? Ja. So. Aber man muss auch dazu sagen, es hängt ja auch, also ich sage immer gerne, man zahlt halt einfach einen Preis, wenn man sein Ego sehr stark lebt und in einer Form ausspielt. Und wie hoch der Preis ist, das bestimmen wir letztendlich selbst dadurch, wie stark wir das nach außen eben leben, dieses Ego-Potenzial. Und wenn du jetzt einen Jeremy Fragrance hast, klar, der hat, also der lebt das sehr stark nach außen, der hat dann auch einen hohen Preis, den er zahlt, weil er wie so ein, ich sag mal, wie so eine Dienstleistung von seinem Ego das beansprucht und das will bezahlt werden, so nach dem Motto. Und das führt natürlich dazu, dass er irgendwann wahrscheinlich auch gesundheitstechnisch nicht mehr so super gut dastehen könnte. Ne? Also ich will es ihm ja nicht wünschen, aber das ist statistisch das, was immer häufig vorkommt. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, lebt er sein Potenzial. Und ich habe schon oft Gedankenspiele gemacht, was das Effizienteste und Sinnvollste wäre im Leben, um mit dieser Enneagrammfixierung klarzukommen, aber auch um sie auszuspielen. Weil ich habe mir gedacht, gibt es einen Sweet Spot, wo du einen Preis zahlst, den du noch verkraften kannst und trotzdem das so auslebst, dass dann eben das erfolgsversprechend ist, Prodego. Oder ist das eben etwas, wo wir sagen müssen, okay, wenn wir jetzt das so stark leben, diese Enneagrammfixierung, ist es immer beschissen. Das habe ich mich echt mal gefragt und meine Antwort war, du kannst Hand in Hand mit deinem Ego gehen, wenn du eben so eine gewisse Regulationsfähigkeit aufweist, die du auch erstmal üben musst, damit du die Preise, die du zahlst, nicht super hoch bezahlst. Zum Beispiel, du hast jetzt auch, du warst jetzt auch erstmal 1-2 Wochen krank, nachdem du aus dieser starken Arbeitsphase kamst, aber dir war klar, dass du so einen Preis irgendwie zahlen würdest, weil du ja so viel dir aufbürdest, wahrscheinlich.
Es war tatsächlich noch witziger. Ich hatte das schon mal, wo ich so nach einer übelsten Hustlerphase eine Krankheit bekommen habe, die war auch super ekelhaft, weil aber mein Körper mich dazu zwingen musste, eine Pause zu machen.
Ja.
Diesmal war es komplett anders. Diesmal war es so, ich hatte auch wieder diese Hustlerphase, aber ich habe dann quasi Termine abgesagt mit der Ausrede, ich sei krank und hab quasi, also ich habe die meines Erachtens nach diese Krankheit manifestiert. Und das Geile war, die Krankheit, die war ein Fliegenschiss im Verhältnis zu dem, was ich letztes Mal hatte. Also letztes Mal war also super ekelhaft. Also das Schlimmste, was ich je hatte, also Clusterkopfschmerzen, Schmerzen 10 von 10, also wirklich unfassbar. Ne? Mhm. Und dieses Mal hatte ich halt so leichten Husten, leichten Schnupfen, sodass du halt diese ganze Zeit, die du halt krank bist, auch wirklich genießen kannst, weil du einfach Freizeit hast. Weißt du? So. Also super entspannt halt. Ne? Ja, so ein bisschen, klar, so ein bisschen dieses so leicht ausgebrannt ist der falsche Begriff. Du wolltest einfach mal ein bisschen Pause machen. So,
ein bisschen in den 9er-Punkt gehen.
Ja, so. Aber es war eine, würde ich sagen, zu 95% eine bewusste Entscheidung. Und witzigerweise kam die Krankheit dann auch erst, als ich das gesagt habe und nicht davor.
Ja.
So. Und als ich dann gesagt habe, okay, jetzt will ich wieder, dann konnte ich auch relativ schnell da wieder rauskommen. Also es war jetzt nicht dieses, ich brauche jetzt unfassbar viel Anlaufzeit. Also ich glaube, dass man diesen Sweet Spot definitiv, also ich glaube, du triffst ihn vielleicht, es ist, okay. Wir sind ja jetzt auf diesem Wissensstand, wo wir aktuell sind, erst seit einer geraumen Zeit.
Ja.
Wir sind super jung. So.
Ja.
Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass wir noch 20 Jahre Praxiserfahrung haben, uns exponentiell weiterentwickeln können auf dem Gebiet und so weiter und so fort, dann würde ich sagen, kann man bestimmt den Sweet Spot selber perfekt treffen. Zum aktuellen Stand würde ich tatsächlich sagen, das ist ein bisschen wie beim Trading. Du wirst vielleicht nicht den absolut perfekten Punkt treffen immer, aber du kommst ziemlich nah ran, sodass du deine Gewinne machst, wenn du weißt, wie du es machst. So.
Gute Analogie.
Und was extrem viel Unterstützung bietet, ist ein anderer Mensch, der dir das spiegeln kann, der einerseits dich versteht und einschätzen kann und die Materie einschätzen kann. Das ist, glaube ich, gerade wenn man vielleicht noch nicht so da an dem Punkt ist, wo man alles perfekt selber regulieren kann, was aus meiner Sicht auch super anspruchsvoll ist. Also da kriege ich selber nicht flächendeckend hin, auf jeden Fall. Da ist das extrem viel wert, einfach einen Gegenpol zu haben, sei es jetzt die Freundin oder ein guter Geschäftspartner, ein Freund, whatever. der einen da, naja, Trading-Signale gibt, wenn man so will.
Ne? Sagt ein Sex oder so Typ. Ein Gegenpol.
Ja, das habe ich mir tatsächlich auch schon vorher gedacht, aber ich glaube, das ist nicht nur bei sexuellen Subtypen so, sondern
da
das
hast
ist,
du schon recht.
Das ist unabhängig davon, ob du sozial selbsthaltend bist. Also ich habe tatsächlich genau, als ich den Gedanken hatte, war mein erster Gedankengang, warte mal, ist das jetzt Prodego, weil sexueller Subtyp? Und dann dachte ich mir, nee, ist für alle.
So. Ja, ja.
Das also, war genau mein Gedanke.
Völlig recht. Ja, ja, gut. Ja. Also du hast völlig recht. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Ich bin ja immer sehr froh darum, wenn Menschen den Mut haben, das zu spiegeln. Weil oftmals Safe. Ist es ja so, dass naja, einige ja auch ein bisschen allergisch drauf reagieren. Und das ist immer so interessant, weil bei mir ist es ja so, die Leute, die haben bei mir so eine riesen Hemmschwelle, wenn sie mich kennen, das zu machen, weil die ja aufgrund von dem, was ich mache, davon ausgehen, dass ich der Krasseste überhaupt bin, so nach dem Motto, in diesem Bereich. Das heißt, sie denken, okay, David, der kann ja gar nicht diese blinden Flecke haben, den muss ich ja gar nicht spielen. Und deswegen ist da die Hemmschwelle immer so groß. Und da bin ich immer sehr dankbar dann, wenn Leute das machen. Deswegen, also gerade Menschen, die mir nahestehen und wissen, dass ich nicht Gott in Person bin, so nach dem Motto, ist schon schön, wenn man da eben Leute hat, die das machen. Weil ansonsten, naja, in meiner Rolle ist es manchmal schwierig, damit klar, also das zu erlangen, diese Situation, dass überhaupt jemand auf die Idee kommt, das zu machen, weil ich immer gefragt werde, ob ich die spiegeln kann und nicht, ob die mich spiegeln können, so nach dem Motto.
Weißt du? Ja, ich glaube, es kommt auch nochmal drauf an, wenn du zum Beispiel ein sexueller Subtyp bist, ist die Annahmefähigkeit dahinter tendenziell noch schwerer. Ja. Weil das natürlich, also in erster Instanz auf Ego-Ebene hört sich das erstmal nach Kritik und nach Entwertung an und dadurch bedingt reagiert man eigentlich, also kommt drauf an, wie ablehnt. Gesund du bist. Mhm. Ja, also halt, dass man sich gerade angegriffen fühlt, so nach dem Motto, obwohl es halt eigentlich das Wertvollste ist, was du überhaupt haben kannst, ist jemand, der einfach nur ehrlich das spiegelt, was er denkt und dir damit zu 100% aus der Intention heraus nur helfen will.
Das stimmt, das so. Stimmt.
Also, wenn man es mal aus der Sicht betrachtet.
Es hängt aber auch ein bisschen davon ab, was für ein Enneagramm-Typ da vor dir sitzt. Also ich glaube, so eine 1 zum Beispiel hat es deutlich schwerer, das anzunehmen, als jetzt zum Beispiel eine 9 oder eine 7.
Ja, aber das ist ja auch nur, das ist ja auch nur Pseudo-Annahme. Es ist ja keine wirkliche Annahme.
Stimmt, hast du recht, aber diese Pseudo-Annahme führt ja trotzdem
dazu. Wenn du der 7 das erzählst, dann das ist ja noch schlimmer aus meiner Sicht. Weil die gibt dir das Gefühl, das verstanden zu haben und das ist da also rein, da raus. Verstanden. Genau, das ist viel schwieriger. Wenn jemand sich dagegen aufbäumt, dann streitest du, dann klärst du und dann hat das aber auch wirklich verstanden. Das ist aus meiner Sicht trotzdem zielführender als diese Pseudo-Annahmefähigkeit, wo ich es einfach nur aufgrund von Harmoniebedürftigkeit mache oder aufgrund von Oberflächlichkeit.
Wobei ich da aber ganz klar sagen muss, Letzteres führt auch nicht immer dazu, dass du, dass es dann geklärt wird und der das dann versteht. Also wenn du mal mit einer SO1 diskutiert hast, dann ist es häufig auch ein Auseinandergehen von, ja, wir haben eine unterschiedliche Meinung, so nach dem Motto.
Das aber ist ja auch meistens ein unrealistisches Beispiel bei mir.
Ja, auch durchaus korrekt. Du achtest ja, also, was heißt, du achtest drauf, aber du ziehst ja auch nicht wirklich soziale Einser an in deinem Umfeld, wenn mich nicht alles täuscht.
Oh, ich hatte jetzt, doch, gestern hatte ich einen neuen Vertriebspartner.
Ah ja, interessant.
Aber der ist bisher sehr angenehm, muss ich sagen.
Dann gucken wir mal, was aus der ersten Diskussion wird.
Ja, aber das ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob du jetzt als Führungskraft zu...
Klar, der respektiert dich dann ja auch automatisch erstmal.
Das ist was ganz anderes. Was ich noch... Oh, ich wollte vorhin eine geile Frage stellen. Die war sehr philosophisch angehaucht.
Zu wem? Zu dem Jeremy Fragrance?
Naja, zu der ganzen Thematik. Also es war was Allgemeingültiges. Lass mich kurz überlegen.
Wir lassen Peter mal kurz überlegen.
Das ist immer das Problem, wenn du redest. Ich habe immer so 8 Millionen Ideen und ich bin immer so in diesem Zwiespalt. Ich will dich nicht immer unterbrechen, weißt du?
Tatsächlich wurde mir mal gefeedbackt, dass ich doch mal mehr sagen sollte im Podcast. Weil du Echt? Immer so, weil die Leute das Gefühl haben, du reißt das Wort so an dich.
Tja.
Das ist der Kampf der Kontrasex, würde ich sagen. Ja, aber ich finde es ganz, ganz angenehm, dass das so eine Grunddynamik ist, weil ich habe schon mal einen Podcast mit jemandem aufgenommen, Er hat gefühlt nichts gesagt. Das war kein Gespräch. Es war einfach, also es war von mir ein Gastauftritt. Es war kein Gespräch. Es war einfach nur, er hat mir zugehört und hat zwei Fragen gestellt und ich habe die ganze Stunde geredet und er hat keinen Mal eingegrätscht oder sonst was. Und weil ich die peinliche Stille überspielen wollte, habe ich einfach weitergeredet. Und das war dann so eine Sache von, war nicht so super angenehm für mich jetzt so, ne? Aber. Dir fällt es nicht mehr ein, oder?
Ja, nur so. Nur Brocken. Also nicht die Kernessenz. Das Problem ist, das war sehr tiefgehend. Und ich will jetzt nicht so oberflächlich vage formulieren, weißt du?
Verstehe.
Das wird der Frage nicht gerecht.
Aber schon schade drum eigentlich, wenn das
jetzt extrem schade. Ja, ich sollte dich einfach mehr unterbrechen. Das macht
mir ja Sinn. Ja, komm. Ich sollte einfach meine Klappe halten, hast du schon recht. Ey, das war auch etwas, das muss ich vielleicht noch kurz erwähnen. Ich war ja, der ein oder andere wird es mitbekommen haben, ich bin ja seit dem 4.4.2024 verheiratet. Und das Interessante ist, wir waren dann beim Standesamt letztens, war ja erst vor 2-3 Tagen, jetzt zum Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen. Wir waren beim Standesamt.
Hast du das gerade gehört?
Was?
Das war relativ laut.
Was?
Also ganz, ganz viele weibliche Zuhörer haben gerade so ein so ein Seufzer. Das war wirklich so. Ich habe das tatsächlich im Kanon gerade, also im Chor gehört auch. Ich hab die Traurigkeit der einen oder anderen vier gespürt gerade.
Ach Peter, so ein Playboy bin ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall ist es so, dass wir dann beim Standesamt waren und unser Standesbeamte war eine SE1.
Und der hat das richtig romantisch gemacht, oder?
Der sah so grimmig aus die ganze Zeit. Aber das war echt lustig, weil der hat dann noch so, also das ist eigentlich beim Standesamt ein Akt von 2 Minuten, das zu unterschreiben und kurz sich das Ja-Wort zu geben. Aber der hat dann so ein riesen Ding draus gemacht, weil das aus seiner SE1er Sicht perfekter und moralischer richtiger ist, wenn man da so noch mit Texten vorliest von irgendwelchen Dichtern und sonst was. Aber der hatte irgendwie gar keinen richtigen Bock darauf, das hat man ihm angesehen. Der hat aber seiner Perfektion folgen wollen. Dann hat er noch irgendwelche Texte vorgelesen. Witzigerweise auch ein Text von einem sehr, sehr, sehr berühmten Schriftsteller, den wahrscheinlich wirklich jeder kennt. Albert Camus,
das schon mal gehört. Ach so, ich dachte Felix Antoine Blume, okay. Nein.
Kennst du Albert Camus?
Ich glaube nicht. Ach, Mann, sag mir jetzt erstmal nichts.
Ich bin mir sicher, 95% der Zuhörerschaft kennen den.
Die Wette würde ich gerne halten.
Er ist ein ganz, ganz berühmter Schriftsteller. Also schon wirklich, das ist quasi Grundwissen, das Allgemeinwissen, den zu kennen, Peter. Das ist bei dir eine Bildungslücke. Jedenfalls, der hat von dem, den ich auch sehr gerne mag übrigens, der hat sehr, sehr gute Bücher auch geschrieben. Kann ich nur empfehlen, da vielleicht mal reinzugucken, ne, in der Freizeit. Mit sehr guten Gedanken. Jedenfalls, der Albert Camus, der hat auch Texte über die Liebe geschrieben. Und da hat unser Standesbeamte auch was von ihm vorgelesen. Und das war ganz interessant, weil meine jetzt Frau, die mag den auch sehr gerne. Also nicht die SE1, sondern Albert Camus. Und die hat sich sehr darüber gefreut, dass der das gemacht hat und dachte, ich hätte dem was gesteckt, dass sie den gerne mag. Und deswegen würde er das vorlesen. Und ich habe da nichts mit zu tun gehabt, das war einfach nur Zufall. Und ich habe kurz dann drüber nachgemacht, also ich habe kurz drüber nachgedacht, dass sie mich damit konfrontiert hat, ob ich einfach so tue, als ob ich dem was gesagt hätte. Aber ich habe es dann nicht gemacht.
Ich wüsste, wenn du jetzt irgendeiner Probandengruppe von 100 Leuten die letzten paar Sätze von dir zeigst, einfach nur verschriftlich, ne? Und die müssten aufgrund dieses Kontextes raten, wie alt ihr seid. Dann würde der Durchschnitt, glaube ich, über 50 schätzen.
Warum? Nur weil man so spät zum Standesamt geht, oder was? Oder wie meinst du das?
Nein, Digga. Einfach dieses, dass so 2 20-Jährige so sagen, ja, und dann hat der, was ist das? Wie heißt die Aufgabe von dem? Nicht Priester, nicht
Standesbeamte.
Standesbeamte. Der Standesbeamte bei unserer Hochzeit damals hatte doch tatsächlich was von Albert Camus vorgelesen. Das ist ja einer meiner Lieblingsschriftsteller. Und da dachte ich erst, dass mein Mann diesen Wunsch im Vorfeld geäußert hätte, aber nein, zu aller Verwunderung war das tatsächlich ein Zufall.
Ach komm.
Das ist so eine Story, ne? Ich bin morgen wieder mit meinen Großeltern unterwegs und wenn die mir vom Kaffeekränzchen erzählen, dann sind es so, kennt ihr das, wenn ihr so eure Eltern, eure Großeltern so jetzt irgendwelche lustigen Geschichten erzählen wollen und das sind so einfach nur Sachen, die einfach passieren und da ist nichts dran lustig, das ist einfach, ja, einfach so eine normale, was hast du gerade gemacht? Ja. Als ob ich mir gerade eine Tasse Tee aufgesetzt hätte, so, weißt du?
Ja.
So. Und die erzählen das aber in dieser Erwartungshaltung, dass das jetzt übelst der Banger ist. Diese, ja, Vibe, diese Vibes hatte das.
Ach, weiß ich nicht. Also es war einfach etwas, wo ich das kurz teilen wollte, weil ich mir dachte, dass der eine oder andere wird das ganz lustig finden als Schmankerl.
Ich finde, dieses kleine Bit, was du gerade für uns hier präsentiert hast, das rechtfertigt den fast schon historischen Ausdruck, mein Freund und Kupferstecher, dir gegenüber noch mehr.
Ich weiß nicht. Also ich muss ehrlich sagen, das war schon eine Sache. Ich fand das sehr amüsant. Ich dachte nur, ich teile es hier mal einfach. Aber
also ich hätte es amüsanter gefunden, wenn der jetzt irgendwelche Kollegatexte rezitiert hätte oder so.
Ja, aber das so, liegt nur daran, weil du so, Albert Camus nicht kennst.
Das ist so, das ist der Love-Song für meine Bitch. Auch wenn sie sagt, ach, dass sie keine ist. Das wäre schon lustig ich gewesen. Mein,
wenn du den kennen würdest, fändest du es auch lustig. Es ist halt so ein kleiner Klassiker eigentlich, dass man so... Ach, egal.
Sag mal, wer in die gleiche Referenzgruppe fällt, damit ich vielleicht das eher ahnen kann.
Zu Albert Camus? Na, also vom Relevanzgrad würde ich sagen so Friedrich Nietzsche. Arthur Schopenhauer.
Aber in was für eine, also ja, okay, aber in was für eine Richtung? Also, was macht er denn für Texte?
Naja, eigentlich, also er ist schon Philosoph, ja, aber er war eigentlich.
So Platon-mäßig und so, oder was?
So Platon-mäßig. Ja, Platon war ein paar Jahrtausende davor, aber.
Ja, aber ist auch Philosoph. Also ich meine, von den Gedankengängen her, von dem Ansatz, dass man so hinterfragend ist und so weiter.
Klar, genau das. Das ist es. Das ist es letztendlich und das hat er aber auch. Sehr schön verpackt, deswegen nennt man ihn auch Schriftsteller, weil er eben nicht nur philosophisch war und seine Gedankengänge wie er aufgeschrieben hat, wie so manch anderer Philosoph das gemacht hat, sondern er hat das noch schön verpackt und hat auch sehr, sehr gute Werke mitgeschrieben.
Okay, und der hat quasi sich dann Gedanken darüber gemacht, wie dieses Konstrukt Liebe zueinander steht, oder?
Was Lieben heißt und wie man das machen sollte und wie man Liebe leben sollte und sowas, also so ganz Was interessante ist der? Gedankengänge.
Ist der komplett pro Degot unterwegs, oder?
Tatsächlich weiß ich gerade aus dem Kopf gar nicht, was der Camus für ein Typ ist. Ich muss mal ein
Bild freimachen. Du bist doch gar kein richtiger Camus-Fan hier, du. Also hör mir doch auf.
Laura, meine Frau, ist Camus-Fan. Also ich finde ihn sehr toll, aber ich bin eher so diese Richtung Friedrich Nietzsche tatsächlich. Also ich habe da eher so diese Richtung eingeschlagen, philosophisch. Es gibt immer in der Philosophie, das wirst du, wenn du dich mit Leuten drüber unterhältst, wirst du merken, also die sich so ein bisschen fürs Thema Philosophie interessieren, die wenigsten sagen, ja, alle Philosophen sind einfach cool, sondern das ist oftmals so ein Ding von, ja, ich bin so voll diese Schiene und alle anderen sind ein bisschen weird.
So. Ich habe immer das Gefühl, wenn Leute so darüber sprechen, dass sie sich ausschließlich darüber profilieren wollen, dass sie so, ja, also... Ich finde ja die Gedankengänge von Platon einfach ein bisschen.
Platon war übrigens pro Degot unterwegs, aber richtig. Ja?
Was
ja,
war der? Was war der?
Der war SO1.
Ah, okay. Ich dachte, der wäre jetzt so auf Kopfmenschenbasis unterwegs mit so Höhlengleichnis. Man kann nicht vertrauen und so, weißt du? Vertrauensdefizit, so Skepsis. Ich dachte, der wäre so kontrasexermäßig unterwegs oder so.
Das kann ich gut verstehen, aber das Interessante war, dass das Höhlengleichnis war ja letztendlich, das war auch ein sehr, sehr gutes Gleichnis von ihm, aber das, wofür er viel mehr bekannt war, war zum Beispiel sein Konstrukt, was er gebaut hatte, wie der perfekte Staat zu sein hat. Und da hat er komplett beschrieben, wie er sich den perfekten Staat vorstellt und was richtig und was falsch ist und hat sehr viel davon geprägt und auch das richtig-falsch-Denken sehr stark geprägt in der Geschichte. Und Super. Das war genau dieses Prodigo, dass man sich so gedacht hat, so dieser kleine SO1, das ist mal wieder klassisch.
Ich muss sagen, Platon hört sich auch, also Es hört
das
sich
ist sehr lustig nach einer, übrigens.
Es hört sich nach einer sozialen Eins an.
Was das übrigens ist, total lustig ist, weil es gibt ja auch Platon, das ist wirklich interessant, das ist jetzt echt gerade erst, das ist mir eingefallen, das habe ich vorher noch nie so bedacht. Aber mein Vater, der ordnet ja diesen Enneagramm-Typen ja auch Heilmittel zu. Ne? Und auch in der Homöopathie und behandelt Krankheiten mit dem Enneagramm und dieser Konstellation. Und das Heilmittel für die Eins heißt Platin. Witzigerweise.
Witzig. Ja, ist ja auch ein OG, der Typ, ne?
Der ist auch ein OG, ja klar. Wurde nach dem benannt wahrscheinlich.
Was war nochmal für Sechser? War das das Spinnengift?
Nein, das war meins. Das war für Dreier.
Na, stimmt.
Sechser war Opium. Das Opium des Volkes. Könnte man das sagen. Gott, also auch übrigens ein sehr guter Ausdruck, wo wir gerade bei der ganzen Philosophie-Thematik sind. Friedrich Nietzsche, ne, ist ja einer meiner Lieblingsphilosophen, könnte man sagen. Und der hat auch gesagt, dass Gott letztendlich oder der Glaube an sich, das ist auch das Opium des Volkes. Das fand ich auch einen sehr interessanten Ausdruck. Aber müssen wir gar nicht so groß drüber philosophieren. Jetzt haben wir relativ wenig über Jeremy Fragrance geredet.
Ich finde es auch richtig gut, wie wir einfach von der Oberflächlichkeit eines Jeremy Fragrance in die Philosophenrichtung gekommen sind. Dude.
Ich würde sagen, lass uns noch mal ganz kurz zusammenfassen, was mit Jeremy Fragrance war, oder?
Boah, ja, können wir machen. Also im Endeffekt, Jeremy Fragrance lebt das Dreierding to the fullest aus, nutzt die positiven Eigenschaften dieser Fixierung, um am Ende des Tages erfolgreich zu sein und seine Lebensmotivation und sein Lebenselixier dementsprechend auch to the fullest zu bekommen. Aber wie wir schon gesagt haben, hat eine große Downside, hat im Endeffekt ein sehr großes Payoff, was irgendwann, wenn er die Kurve nicht kratzt, weil ich glaube, bei ihm ist das wahrscheinlich in einem sehr ungesunden Abhängigkeitsverhältnis und gerade wenn du nicht den Zugang zu derart Wissen hast, ist es super schwer, von alleine dort rauszukommen. Das heißt, du wirst ja meistens irgendwelche Erfahrungen anziehen, dass du halt, wie ich vorhin beschrieben habe, bei der ersten Hustlerphase, ne? Dann kommt halt einfach mal eine Krankheit, die dir halt mal ordentlich auf die Fresse haut, so nach dem Motto. Und ich denke mal, das wird bei ihm der Punkt sein. Und dementsprechend hoffe ich tatsächlich, dass der, nicht so leiden muss, um daraus zu lernen.
Ich hoffe es auch. Man muss aber sagen, es ist wirklich wahrscheinlich das plakativste Beispiel einer sexuellen Dreier, was ich bislang gesehen habe. Sehr, sehr lehrreich. Ich empfehle jedem, der das nicht gesehen hat, das Video, das auf jeden Fall mal anzuschauen. Da kann man noch ein bisschen was draus lernen. Und sehr schön kann man da diesen Menschentypen sehen, der aber nicht immer so ausgeprägt sein muss.
Ja, und was können wir jetzt aus der ganzen Chose für uns selber mitnehmen? Also ich glaube, es ist sehr gut zu wissen, was für ein Potenzial kann ich denn aus meiner Enneagrammfixierung herausholen. Ne? Und wenn ihr wissen wollt, welcher Enneagramm-Typ ihr seid und darüber hinaus vielleicht noch die eine oder andere Frage stellen wollt, in eurem arbeitstechnischen Kontext, wie kann ich denn jetzt meine Qualitäten bestmöglich entfalten und beispielsweise zu Geld machen, zu Erfolg machen oder was auch immer meine Grundmotivation ist, dann wäre es ja einfach ein Träumchen, wenn ich die Möglichkeit hätte, David solche Fragen zu stellen. Also, wenn ich mich jetzt in die Lage hineinversetze, ich könnte für einen schmalen Taler einerseits erstmal herauskristallisieren, wer bin ich überhaupt? Plus, und das ist ja eigentlich schon zu viel des Guten, plus herauskristallisieren, wie kann ich das denn jetzt wirklich optimal nutzen, um mich bestmöglich entfalten zu können? Ja, dann reicht's mir aber auch jetzt mal, kommt in die Facebook-Gruppe. Ne, da wäre ich schon so aggressiv, da haue ich fast mein Headset hier um.
Nee. Tatsächlich muss man aber auch sagen, wie der Zufall so will, gibt es ja auch tatsächlich diese Möglichkeit. Wie der Zufall so will. Und deswegen empfehle ich jedem, einfach mal in unsere allseits berühmte Facebook-Gruppe zu kommen und eventuell den ein oder anderen Live-Call dazu nutzen kann, Fragen zu stellen etc. Also kann ich nur empfehlen, Peter kann es auch nur empfehlen. Und ich würde sagen, die Folge ist schon lang genug. Wir entlassen euch jetzt mal hier aus der ganzen Thematik raus. Ihr dürft uns gerne mal in die Kommentare schreiben, ob euch solche philosophischen Themen ein bisschen interessieren, weil ich würde sehr gerne mal, vielleicht ist es auch nur ein Hobby von mir oder wäre nur für mich cool, ich würde sehr gerne mal ein bisschen tiefer über diese Themen reden, auch über Philosophen, welche Typen die waren und was die für Lehren dann hatten. Ist immer sehr, sehr interessant, muss ich sagen, weil die alle halt komplett projiziert haben, natürlich.
Oh, wir können ein geiles Spiel daraus machen. Das ist so meine, das hat gerade so meine Challenge getriggert. Du kannst mir von dem Philosophen erzählen. Ich glaube, ich kenne verhältnismäßig wenige von deren Aspekten. Und dann muss ich nur aufgrund ihrer philosophischen Gedankengänge herauskristallisieren, welcher ein Energie-Typ
das ist. Ja, das wäre
geil.
Das machen wir mal. Das ist nice. Wenn ihr es auch nice findet, schreibt es in die Kommentare. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Tag. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Tschüss, mein Freund und Kupferstecher.
Tschüssi. Thank you.